Ja, kommen wir zur Predigt. Thema heute: Christsein im Alltag. Ich hatte für die heutige Predigt eigentlich das Thema Entscheidung treffen vorgesehen. Und dann habe ich auf meine Liste mit den Themen geschaut, die die Jugendlichen notiert hatten. Ja, und gesehen, dass das Thema gar nicht draufsteht. Ich habe dann gebetet und gesagt: Herr, du weißt, was die Jugendlichen gerade brauchen, was auch die Gemeinde insgesamt braucht. Ja, und nicht die Liste, nicht meine Vorstellung, sondern das, was du sagst. Und habe dann noch weiter nachgedacht und dann hat so Kling gemacht, weil auf der Liste stand nämlich Christsein im Alltag. Und Christsein im Alltag bedeutet auch, Entscheidungen zu treffen. Es bedeutet auch noch viel mehr, und da will ich auch drauf eingehen, aber so hatte ich eine Entscheidung. Christsein im Alltag. Worin unterscheidet sich denn der Alltag eines Christen von dem eines Nichtchristen? Ich habe mir mal 4 wichtige Punkte aufgeschrieben, die im Leben eines Christen elementar sind. Und ich möchte dann auch zu jedem Punkt auf diese Frage eingehen. Der erste Punkt ist Gott ehren. Zweite, das Evangelium verbreiten. Der dritte ist Nächstenliebe leben. Und als 4. Punkt habe ich Entscheidung treffen. Gott ehren. Im Psalm 30, Vers 13 heißt es: Damit man dir zu Ehren Lob singe und nicht schweige, o Herr, mein Gott, ich will dich ewiglich preisen. Und in Offenbarung 7, Vers 12 heißt es: Amen. Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke gebührt unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Aber was bedeutet das denn, Gott zu ehren? Ehre ich Gott, indem ich regelmäßig in die Kirche gehe und für die Armen oder das Werk Gottes spende? Sicher. Gott freut sich, wenn wir diese Dinge tun, weil er weiß, dass sie gut für uns sind. Ehre ich Gott, wenn ich Loblieder singe und regelmäßig bete? Ja, das tut es. Siehe Psalm 30, Vers 3. Nur reicht das? Das haben die Pharisäer damals auch getan. Und viele Leute, die ich heute kenne, sind keine Christen und tun das auch. Ich kenne Leute, die sind der Meinung, sie waren im Gottesdienst und hätten Gott damit ein Opfer gebracht. Sie denken, sie haben gespendet und deshalb sei Gott ihnen jetzt etwas schuldig. Es gibt Leute, die singen christliche Lieder, damit andere und vielleicht auch Gott hören, wie toll sie singen können. Ich möchte aus dem Matthäusevangelium Kapitel 23 vorlesen, was Jesus zu den Pharisäern sagt. Das ist ein etwas längerer Text. Da redete Jesus zu der Volksmenge und zu seinen Jüngern und sprach: Die Schriftgelehrten und Pharisäer haben sich auf Moses Stuhl gesetzt. Alles nun, was sie euch sagen, dass ihr halten sollt, das haltet und tut. Aber nach ihren Werken tut nicht, denn sie sagen es wohl, tun es aber nicht. Sie binden nämlich schwere und kaum erträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern. Sie aber wollen sie nicht mit ihren Fingern anrühren. Alle ihre Werke tun sie aber, um von den Leuten gesehen zu werden. Sie machen nämlich ihre Gebetsriemen breit und die Säume an ihren Gewändern groß. Und sie lieben den obersten Platz bei den Mahlzeiten und die ersten Sitze in den Synagogen und die Begrüßung auf den Märkten. Und wenn sie von den Leuten Rabbi, Rabbi genannt werden. Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Ihr aber seid alle Brüder. Nennt auch niemanden auf Erden euren Vater, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Ihr sollt euch nicht Meister nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Wer sich aber selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Wehe aber euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Reich der Himmel von den Menschen zuschließt, ihr selbst geht nicht hinein. Und die hinein wollen, die lasst ihr nicht hinein. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Häuser der Witwen fresst und zum Schein lange betet. Darum werdet ihr ein schweres Gewicht empfangen. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Meer und Land durchzieht, um einen einzigen Proselyten zu machen. Und wenn er es geworden ist, macht ihr einen Sohn der Hölle aus ihm, zweimal mehr als ihr es seid. Wehe euch, ihr blinden Führer, die ihr sagt, wer beim Tempel schwört, das gilt nichts. Wer aber beim Gold des Tempels schwört, der ist gebunden. Und ihr Narren und Blinden, was ist denn größer, das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt? Und wer beim Brandopferaltar schwört, das gilt nichts. Wer aber beim Opfer schwört, das darauf liegt, der ist gebunden. Ihr Narren und Blinden, was ist denn größer, das Opfer oder der Brandopferaltar, der das Opfer heiligt? Darum, wer beim Altar schwört, der schwört bei ihm und bei allem, was darauf ist. Und wer beim Tempel schwört, der schwört bei ihm und bei dem, der darin wohnt. Und wer beim Himmel schwört, der schwört bei dem Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Dieses sollte man tun und jenes nicht lassen. Ihr blinden Führer, die ihr die Mücke aussiebt, das Kamel aber verschluckt. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Äußere des Bechers und der Schüssel reinigt, inwendig sind sie voller Raub und Unmäßigkeit. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Inwendige des Bechers und der Schüssel, damit auch ihr Äußeres rein werde. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr getünchten Gräbern gleicht, die äußerlich zwar schön scheinen, inwendig aber voller Totengebeine und aller Unreinheit sind. So erscheint auch ihr äußerlich vor den Menschen als gerecht, inwendig aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Gräber der Propheten baut und die Denkmäler der Gerechten schmückt und sagt, hätten wir in den Tagen unserer Väter gelebt, wir hätten uns nicht mit ihnen des Blutes der Propheten schuldig gemacht. So gebt ihr ja euch selbst das Zeugnis, dass ihr Söhne der Prophetenmörder seid. Ja, macht ihr nur das Maß eurer Väter voll. Ihr Schlangen, ihr Otterngezicht, wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen? Selten hat der Jesus so hart geredet. Aber das, was wir hier bei den Pharisäern sehen, ist nicht nur falsches Handeln, sondern eine falsche und verlogene Herzenshaltung. Sie geben vor, Gott zu ehren und suchen doch nur ihre eigene Ehre. Das Äußere passt mit dem Inneren nicht zusammen. Wir sehen wieder immer wieder, das Inwendige und das Äußere steht. In Matthäus 7, Vers 21 sagt der Jesus, nicht jeder, der mir zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut. Den Willen des Vaters tun. Ich denke, niemand hier wird von sich sagen, das immer zu schaffen. Aber wir sollten den grundsätzlichen Willen haben und wenn wir es schaffen, freuen wir uns. Aber wir freuen uns nicht, weil wir so toll sind, weil wir etwas geschafft hätten, weil Gott uns dann etwas schuldig wäre, sondern weil er ein wenig von der Ehre erhalten hat, die ihm gebührt. Wir haben durch das Opfer Jesu schon völlig unverdient die Versöhnung und das ewige Leben erhalten. Wenn wir es für uns angenommen haben, als ob Gott für uns noch irgendetwas schuldig wäre oder wir mit irgendetwas rühmen könnten. Damit ist auch klar, dass jemand, der Christus nicht als Retter angenommen hat und die Gnade Gottes akzeptiert hat, Gott keine wirkliche Ehre bringen kann. Wir wollen Gott Ehre durch unser ganzes Leben bringen. Dabei sollten wir immer wieder Gott folgende Worte aus Psalm 139, Vers 23 und 24 bringen. Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, und sieh, ob ich auf bösem Weg bin, und leite mich auf den ewigen Weg. So viel zu Gott ehren. das Evangelium verbreiten. Es gibt ein bekanntes Zitat, das oft dem katholischen Geistlichen Franz von Assisi zugeordnet wird, ohne dass sicher ist, dass er das überhaupt gesagt hat. Verkünde das Evangelium, wenn nötig, gebrauche Worte dazu. Ich fand dieses Zitat immer ganz toll. Und es ist auch einiges Wahres daran. Aber es kann auch in die Irre führen. 5. Mose 32, Vers 3 heißt es: Denn ich will den Namen des Herrn verkünden. Gebt unserem Gott die Ehre. Wir haben gerade gehört, was es heißt, Gott Ehre zu geben. Es ist also richtig, dass es widersprüchlich ist, wenn wir das Evangelium verkünden, aber selbst nicht danach leben. Mit einem Leben zur Ehre Gottes zeigen wir unseren Mitmenschen, was es heißt, wieder in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Aber damit verkünden wir nicht das Evangelium. Das Evangelium ist eine Tatsache. Es ist eine Wahrheit. Das Evangelium ist die Grundlage, der Ursprung, warum wir überhaupt ein versöhntes Leben in Gemeinschaft mit Gott leben können. Angenommen, ich saß mein Leben lang im Rollstuhl und konnte nicht laufen. Dann gibt es ein neues Medikament und nachdem ich es genommen habe, stehe ich auf und laufe durch die Gegend. Es wäre unsinnig zu denken, es reicht, wenn andere Rollstuhlfahrer sehen, wie ich laufe. Ich muss ihnen schon von dem Medikament erzählen, damit sie auch geheilt werden können. Es wäre sogar ziemlich egoistisch, ihnen nicht davon zu erzählen. In Apostelgeschichte 3 steht geschrieben, wie Petrus in der Kraft des Heiligen Geistes einen Gelähmten heilt und dieser dann im Tempel und unter dem Volk umhersprang und Gott lobte. Daraufhin verkündigt Petrus dem Volk Jesus als Messias. In Kapitel 4 steht, wie die Pharisäer Petrus und Johannes wegen diesem Wunder verhören. Ab Vers 8 lesen wir dazu: Da sprach Petrus, vom Heiligen Geist erfüllt zu ihnen, ihr Obersten des Volkes und ihr Ältesten von Israel, wenn wir heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, durch wen er geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter den Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Ja, wir sollen durch unser neues Leben das Evangelium bezeugen. Ansonsten wären wir geheilter Gelähmter, der im Rollstuhl sitzen bleibt. Aber wir wollen das Evangelium vor allem mit Worten verkünden. Wir müssen unseren Mitmenschen sagen, dass sie verloren sind, weil sie Sünder sind, so wie wir auch. Wir müssen ihnen sagen, dass sie Schuld vor Gott haben, dass sie mit absolut gar nichts bezahlen können. Wir müssen ihnen sagen, dass Jesus, der Sohn Gottes, unsere Schuld am Kreuz bezahlt hat. Wir müssen ihnen sagen, dass wir einen liebenden Vater im Himmel haben, der nur darauf wartet, dass sie umkehren und das Opfer Jesu anerkennen. Wenn wir das nicht tun, handeln wir egoistisch und verheimlichen unseren Mitmenschen die größte und schönste Tatsache, die es auf der Welt gibt. Ich weiß, es ist nicht immer einfach und es braucht oft genug Mut. Oft machen wir uns Gedanken, was wohl die anderen über uns denken oder wie sie darauf reagieren. Aber wir haben einen Herrn an unserer Seite, er wird uns Mut schenken. Er schenkt uns Gelegenheit und wenn wir eine Gelegenheit verpassen, schenkt er uns eine neue Gelegenheit. Er gibt uns die Weisheit, die wir in der jeweiligen Situation brauchen. Er gibt uns Geduld, denn oft braucht es viele Gespräche und er gibt uns alles, was wir brauchen. Unser Herz muss nur bereit sein und wenn es das nicht ist, dürfen wir ihn auch bitten, es bereit zu machen. Wir dürfen unseren Herrn auch um Trost bitten, wenn die Menschen ablehnend reagieren. Denn er weiß, wie sich Ablehnung anfühlt. Ich möchte euch aber auch sagen, was es für eine Freude ist zu sehen, wenn ein Mensch das Evangelium annimmt und errettet wird. Dann ist Freude bei ihm, bei euch, beim Herrn und im ganzen Himmel. Der Auftrag, das Evangelium zu verkünden, ging ganz klar an uns Christen und nicht an Ungläubige. Wir sollten auch einem von Geburt an Blinder die Farben beschreiben. Nächstenliebe leben. Nächstenliebe ist etwas, das sich jeder gern auf seine Fahne schreiben möchte. Und Nächstenliebe ist in der einen oder anderen Form auch Inhalt jeder Religion. In Wikipedia finden wir zur Nächstenliebe folgende Definition. Als Nächstenliebe wird ein helfendes Handeln für andere Menschen bezeichnet. Liebe beinhaltet hier jede dem Wohl des Mitmenschen zugewandte, aktive, uneigennützige Gefühls-, Willens- und Tathandlung. Nicht unbedingt eine emotionale Sympathie. Der Nächste kann jeder Mensch in einer konkreten Notlage sein, der einem begegnet. Heute wird Nächstenliebe weitgehend mit selbstlosem Eintreten für andere ohne Rücksicht auf deren soziale Stellung oder Verdienste gleichgesetzt. Dieses gilt nicht als Begleiterscheinung des Mitleids, sondern eine die fremde Person als etwas Wertvolles, Intendierendes fühlen und streben, ein von Wohlwollen bestimmtes Bezogensein auf den anderen Menschen. Also wenn ich mir diese Definition ansehe, ist es schon fast unmöglich, das zu schaffen. Klar kann ich das bei dem einen oder anderen schon mal so machen, wobei dabei schon immer gleich die Gefahr besteht, dass ich mir innen drin für meine Selbstlosigkeit und für mein Mitleid auf die Schulter klopfe. Aber am Wikipedia steht auch, jeder Mensch und ohne Rücksicht auf deren soziale Stellung oder Verdienste. Da ist schon klar, das wird nicht funktionieren. Die Definition Gottes von Nächstenliebe geht noch weiter und stellt heraus, wie wichtig Nächstenliebe ist. Es ist nicht etwas, das bei Gelegenheit mal ausgeübt wird oder wenn in Zeiten von Krieg und Not, wie jetzt, gerade Hilfe gefordert ist. Es ist eine Grundsatzhaltung des Herzens. In Galater 5, Vers 14 heißt es, denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ganze Gesetz. In Markus 12 fragt ein Schriftgelehrter, welches das größte Gebot ist, und Jesus antwortet ihm in den Versen 29 bis 31 wie folgt. Das erste Gebot unter allen ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Also mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Denken und mit ganzer Kraft. Und dem vergleichbar ist die Nächstenliebe. Später sagt Jesus in Matthäus 5, Vers 43 und 44, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Ich denke, damit ist klar, so wie ein Leben zur Ehre Gottes nicht Grundlage, sondern Folge der Rettung ist, so ist es auch die Nächstenliebe. Nächstenliebe ersetzt nicht die Errettung durch das Opfer Jesu. Nur wenn Gott in uns Einzug genommen hat, sind wir auch überhaupt in der Lage, unseren Nächsten in der Weise zu lieben, wie Gott es möchte. Wir brauchen seine Hilfe dafür und wir müssen ihn bitten, diese Liebe in uns zu wecken und am Laufen zu halten. Wir brauchen eine Liebe, die wir nicht haben und nur von ihm bekommen können, damit wir sie weitergeben können. Wenn wir uns dessen bewusst sind, werden wir auch nicht in Gefahr kommen, uns für unsere Nächstenliebe selbst auf die Schulter zu klopfen, sondern wir werden Gott dafür loben. Kommen wir zum letzten Punkt. Entscheidung treffen. Unser ganzes Leben lang müssen wir Entscheidungen treffen. Manchmal große, manchmal kleine, manchmal wichtige, manchmal unwichtige. Nehme ich den Bus oder das Auto? Kaufe ich eine Xbox oder Playstation? Was ziehe ich heute an? Was für einen Beruf soll ich wählen? Wir treffen manche Entscheidungen in Sekunden und bei manchen überlegen wir Wochen und Monate. Und wer von uns hat nicht schon eine falsche Entscheidung getroffen? Das geht erstmal grundsätzlich allen Menschen so. Die Frage für uns Christen ist daher nicht, ob wir Entscheidungen treffen, sondern auf welcher Grundlage und wen wir um Rat fragen. In Kolosser 3, Vers 23 heißt es: Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Das gilt auch für unsere Entscheidung. Wir als Christen treffen unsere Entscheidung danach, ob sie dem Willen des Herrn entsprechen. Zumindest sollten wir das tun. Bei manchen Entscheidungen ist das ganz einfach. Soll ich klauen oder nicht? Ist klar, was Gott sagt. Soll ich die Wahrheit sagen? Keine Frage. Bei manchen Entscheidungen muss ich schon tiefer schauen. Tiefer in Gottes Wort und vor allen Dingen tiefer in mir selbst. Dann kommen wir nicht selten zu dem Ergebnis, dass bei manchen Fragen klar ist, was Gott möchte. Nur was wir möchten, ist etwas anderes. Und wir versuchen, das noch irgendwie in Einklang zu bringen. Soll ich auf die Party gehen und mich dort mit allen anderen zusammen betrinken? Ja, ich weiß, ich soll mich nicht betrinken und dabei noch zur Musik tanzen, die Sünde verherrlicht. Aber ich muss ja nicht ganz so viel trinken. Außerdem, wenn ich mich immer mehr zurückhalte, habe ich bald gar keine Kontakte mehr. Wie soll ich denn da den Leuten von Jesus erzählen? Vielleicht komme ich heute sogar ins Gespräch mit jemandem über den Glauben. Und mit etwas Alkohol bin ich eh lockerer und mutiger. Versteht ihr, was ich meine? Und glaubt nicht, dass ich mir diese Gedanken nur ausgedacht habe. Sie sind schon genauso durch meinen Kopf gegangen. Die Frage ist, wie entscheiden wir uns? Es gibt auch Entscheidungen, wo wir nur schwer eine Antwort finden, was Gott möchte. Die Frage, welches Auto ich mir kaufen soll, ist nicht so klar geregelt wie die Frage, ob ich klauen darf. Hierzu muss ich ganz genau schauen, was meine Herzenshaltung ist. So kann sich zum Beispiel Uli ein Auto kaufen, um seine Familie gut von A nach B zu bringen. Ich kaufe mir genau das gleiche Auto. Aber im Vordergrund steht bei mir, dass die anderen sehen sollen, was ich für ein tolles Auto habe. Herzenshaltung. In vielen Dingen lässt Gott uns auch frei entscheiden. Ob wir Bäcker oder Tischler werden, Pilot oder Mechaniker, ist nicht unbedingt vorgegeben. Aber Gott möchte, dass wir alle unsere Wege ihm anbefehlen. Wir dürfen ihn um seinen Segen bitten und sicher sein, dass er uns in unseren Entscheidungen begleitet, wenn wir ihn dabei vor Augen haben. Wir haben gesehen, dass Christsein im Alltag bedeutet, Gott mit unserem Leben zu ehren. Danach sollen wir auch unsere Entscheidung treffen. Wir haben gesehen, dass wir das Evangelium verbreiten sollen mit Wort und Tat. Die Frage, wie wir das am besten können, soll unsere Entscheidung lenken. Und wir haben gesehen, dass wir Nächstenliebe leben sollen. Das soll Grundlage für unsere Entscheidung sein. Ich möchte zum Schluss noch eine kleine Geschichte erzählen, die ich wohl einigen hier schon erzählt habe. Wir hatten einen alten Herrn namens Walter kennengelernt, den wir die letzten Jahre seines Lebens begleiten durften. Walter hatte den Krieg überlebt, eine Lehre gemacht, seinen Meister gemacht, eine Firma aufgebaut, geheiratet, ein Haus gebaut. Er hatte viele weitreichende Entscheidungen getroffen. Ich habe Walter das Evangelium erklärt, habe ihm seine Lebensentscheidung aufgezählt und zu ihm gesagt: Walter, heute triffst du die wichtigste Entscheidung in deinem ganzen Leben. Willst du Gott deine Schuld bekennen und Jesus als deinen Retter und Herrn annehmen? Walter hat sich dafür entschieden. Eine Woche später ist er friedlich eingeschlafen und ist zu seinem Herrn gegangen. Wenn du dich schon entschieden hast, Gott deine Schuld zu bekennen und Jesus als deinen Retter und Herrn anzunehmen, dann hast du die wichtigste Entscheidung schon getroffen. Solange du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, ist alles andere eh sinnlos. Ich möchte schließen mit den Worten aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 12. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Amen.